das unterstützen zu können, was ich für sehr wertvoll halte.
Ja.
Jetzt nicht nur aus so einem, mag ja auch mal abgehoben klingen, ne, aus so einem kulturellen oder künstlerischen Kontext, sondern auch für das, was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig ist. Und das sind Kulturmomente, wo man sich begegnen kann und gerade auch im Jazz, wo es viel darauf ankommt, wie man miteinander kommuniziert. Das ist einfach das Wesen der Musik, sich beim Improvisieren gegenseitig zuzuhören. Und ich glaube, das fehlt unserer Gesellschaft ja an vielen Stellen gerade besonders. Deswegen ist das für mich auch ja, ein politischer Einsatz, wenn man so will, die Lebensbedingungen dieser Szene, der MusikerInnen, die uns da ganz viel geben, als Gesellschaft unterstützen zu können.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser.
Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack, dem Podcast von Jazz Moves Hamburg über Jazz und darüber hinaus. Mein Name ist Stefanie Lottermoser und ich darf hier in regelmäßigen Abständen mit Menschen aus und um den Jazz herum sprechen. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir nennen es vielleicht Jazz Moves Schnack Hausbesuch. Das ist die erste Folge in dieser neuen Sparte. Ich bin nämlich heute tatsächlich bei den Menschen, die mich eigentlich überhaupt beauftragt haben, diesen Podcast hier zu machen. Also quasi bei meinen Vorgesetzten. Die sitzen mir auch vereint gegenüber. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich bin heute zu Gast in den schönen Zeise-Hallen in den neuen Büroräumen des Jazzbüro Hamburg. Und mir gegenüber sitzen die Geschäftsführerin des Jazzbüro Hamburg, Rika Czorba. Hallo Rika.
Hallo Stefanie. Willkommen.
Dankeschön. Und dann noch der Redaktionsleiter von Jazz Moves Hamburg, Hans-Christian Gehrt, a.k.a. Hank.
Moin. Hallo.
Wie schön, dass wir das endlich mal machen. Es gab tatsächlich in diversen Wünschelisten auf Instagram, die ich immer mal wieder veröffentliche, weil uns natürlich interessiert, wen ihr als Hörer und Hörerin auch gerne in der Folge hättet. Da wurde immer wieder auch einfach das Jazzbüro genannt. Und jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden. Es gibt auch jetzt diese wahnsinnig schönen neuen Räumlichkeiten. Und wir sitzen endlich zusammen. Und ich freue mich sehr, dass das klappt.
Ehrlich gesagt, ich auch.
Ja, interessant, dass das Interesse aus dem World Wide Web so groß ist.
Ja, wir haben ja, ich bekomme ja immer einmal im Jahr, wie bei Spotify, auch bei unserem Podcast-Anbieter Buzzsprout, diese Auswertungen, wo unsere Hörer und Hörerinnen so verteilt sind. Und das ist auf jeden Fall in Deutschland landesweit, aber auch sehr viele Menschen im Ausland, was ich interessant finde, weil wir ja schon auch viel einfach über Hamburg sprechen. Aber ich meine, auch die New York Times hat Hamburg gerade zu einem der Top-Reiseziele der Welt gekürt. Und da scheint es schon ein Interesse zu geben.
Cool.
Kann natürlich auch immer mit den
mit Heimweh.
Ja. Und kann natürlich auch mit den unterschiedlichen Gästen, die wir im Podcast haben, zu tun haben. Aber das freut mich immer zu sehen. So in Schweden haben wir auch relativ viele Hörer und Hörerinnen.
Spannend.
Aber wir nehmen das, wie es kommt.
Die üben Deutsch.
Die üben Deutsch.
Genau.
Das kann auch. Das kann auch sein. Also das Jazzbüro Hamburg ist natürlich auch heute Thema, wie das entstanden ist, wo das herkommt. Und meine Einstiegsfrage für euch beide wäre, wo wart ihr 1996? Ich war in der 6. Klasse im Gymnasium Geretsried. Das weiß ich noch. Wisst ihr, wo 1996 wart?
Ich glaube, da habe ich ungefähr Abitur gemacht. Oder 95. Das müsste ich jetzt nach Aktenlage recherchieren.
Das habe ich so ungefähr erreicht.
Ja, ich glaube, 96 habe ich Abitur gemacht. Okay. Lege ich mich jetzt mal fest.
Bei mir ist immer einfach 96, war ich 16 im Sommer. Und ich würde sagen, ich war da Realschule, Abschlussjahrgang und hatte eine wahnsinnig gute Abschlussfeier.
Ich dachte, du hast eine wahnsinnig gute Note.
Auch. Das Einzige, was ich mal sagen kann, dass ich da wirklich mich hochgearbeitet habe, wirklich sehr gute Noten. Aber auch viel Musik gemacht und ich war auch beim Abschlussball haben wir mit der Band gespielt. Das weiß ich noch.
Da hättet ihr euch aber wahrscheinlich beide noch nicht gedacht, ganz bestimmt nicht, dass wir drei jetzt heute hier zusammensitzen. Wir kannten uns ja auch noch gar nicht. Aber 1996 wurde quasi der Anstoß fürs Jazzbüro ja gelegt. Und niemand von uns hätte bestimmt 1996 gedacht, dass das der jeweilige Weg ist, den man so nimmt, sodass wir jetzt heute hier im Büro zusammensitzen und über das Jazzbüro sprechen.
Das, ja, also ich glaube auch, also ich wollte zwar immer was mit Musik machen, aber dass man dann so hier sitzt in einem Büro.
Ziemlich spannender Time Warp, ja. Nee, das ja. Hätte ich mir so auch nicht ausmalen können. Nee.
Ja. Wir stellen ja zu Beginn natürlich unsere Gäste auch immer vor. Heute ist dieser Gast ja quasi das Jazzbüro in Person von Rika Czorba und Hans-Christian Gerdt. Aber auch heute gibt es natürlich eine offizielle Vorstellung, vorgelesen von Felix Tenbaum.
Das Jazzbüro Hamburg vertritt die Interessen der JazzmusikerInnen und AkteurInnen in der Hansestadt und ist damit Bindeglied zwischen Politik, Öffentlichkeit und der Szene mit dem Ziel, Hamburg als Jazzstadt zu gestalten. Die Gründung des Vereins Jazzbüro Hamburg geht auf die Initiative von lokalen MusikerInnen zurück, die in den 90er Jahren ein Defizit an Spielstätten und Auftrittsmöglichkeiten auszugleichen versuchten und so 1995 das Jazz Open Festival ins Leben riefen. Mit dem Verein sollte dann im Folgejahr eine Instanz geschaffen werden, die für den Jazz in Hamburg eintritt. Insbesondere für den modernen zeitgenössischen Jazz und die improvisierte Musik. Gründungsmitglieder waren auch die Musikervereine Tonart und Jazzhaus. Von Beginn an wurde diese Arbeit mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit der Kulturbehörde Hamburg geleistet, die das Jazzbüro seitdem institutionell fördert. Seitdem hat das Jazzbüro zahlreiche Veranstaltungen und Projekte initiiert, vorangetrieben und mitgestaltet. Zunächst in Eigenregie, später unter der Geschäftsführung von Gabi Benedix, Mücke Quinkart und heute Rika Czorba, aber auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vorständen und vor allem vielen ehrenamtlich Engagierten. Beispiele dafür sind unter anderem das Blog Jazz Moves, der Hamburger Jazzpreis, den Sampler Jazz City Hamburg, das Jazz Open Festival in Planten und Blumen, den Jazz Truck auf dem Elb Jazz Festival oder der Hamburger Messestand auf der Jazz Ahead.
Vielen Dank, Felix. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen historischen Hintergrund gehört, dass natürlich das Jazzbüro sehr stark auf die Initiative von Musikern und Musikerinnen zurückgegangen ist, die sich gedacht haben, wir müssen hier mehr selber was unternehmen, damit wir selber einfach spielen können. Und die somit eine Struktur geschaffen haben, die heute der Dachverband für die ganze Jazzszene in Hamburg, also für Veranstalter, Veranstalterinnen, Musiker, Musikerinnen ist und einfach versucht, die Interessen zu bündeln.
Ich glaube, auch das war 96 noch nicht so ganz abzusehen, wohin wir uns jetzt entwickelt haben.
Ganz bestimmt nicht.
Weil der Gründungsmoment vom Jazzbüro datiert eigentlich auf 95 zurück sozusagen. Oder da gab es das Jazzbüro noch nicht. Das wurde tatsächlich erst 96 gegründet. Ja. Aber 1995 fand das erste Jazz Open Festival in Planten und Blumen statt. Und dafür brauchte es sozusagen eine Verfasstheit oder aus diesem Zusammenschluss von verschiedenen MusikerInnen und Initiativen, die es damals gab, die das Jazz Open ins Leben gerufen haben, hat sich dann das Jazzbüro ein Jahr später gegründet. Also das war sozusagen, das Jazz Open ist sozusagen unser Initiationsmoment.
Magst du kurz noch mal zum Jazz Open so ein paar Rahmendaten geben? Also wie oft findet das statt und was ist da der Fokus davon?
Ja, also wer jetzt mitgerechnet hat, seit 95 sind 30 Jahre vergangen. Das heißt, wir feiern dieses Jahr auch tatsächlich unser Jubiläum. Es findet jährlich statt, meistens Ende August. Also das hat sich jetzt seit einigen Jahren so eingespielt, so knapp nach den Sommerferien. Dieses Jahr am letzten Sommerferienwochenende.
Kann man sich schon mal direkt vormerken?
Absolut. Vor allen Dingen gibt es kein Ticketing. Das heißt, man braucht sich nicht um Karten kümmern, sondern kann einfach an zwei Tagen den Park genießen und ganz tolle Musik, die wir in den Park bringen.
Im Planten und Blumen findet das statt?
Genau, dort im Musikpavillon, hinter dem großen See, Rosengarten, Rosenhof.
Und wenn so ein Festival, also ich kenne natürlich viele Antworten auf die Fragen, die ich jetzt stelle, weil ich ja auch im Jazzbüro auch mit im Vorstand war, aber für die Hörer und Hörerinnen ist das, glaube ich, interessant. Wenn du jetzt sagst, dass das keinen Eintritt kostet, wie wird denn dann das Festival finanziert? Weil die MusikerInnen ja wahrscheinlich nicht auch ohne Gage auftreten.
Nee, vor allen Dingen wollen wir uns als Verband ja auch dafür stark machen, dass MusikerInnen sinnvolle Gagen bekommen, also sehr häufig von Prekarität bedroht sind und wir da gar nicht mitmachen wollen. Aber Fakt ist auch, dass das jedes Jahr ein Thema ist, wo ein Fragezeichen dahinter steht, weil es gibt zwar ein gewisses Grundrauschen aus unserer behördlichen Förderung, die für Jazz Open sozusagen reserviert ist, aber die deckt bei weitem, ja, noch nicht mal, ja, knapp zur Hälfte, deckt also bei weitem nicht das, was so ein Festival dann benötigt, also auch mit der ganzen Technik vor Ort, mit verschiedenen Helfern, mit allem, was da so dazugehört, an Instrumentarium, natürlich den Bandgagen, Fotograf, eine Moderation und ein Backstage und die Leute müssen was zu essen bekommen, wenn sie den ganzen Tag bei uns sind. Also da hängt schon eine ganze Menge dran.
Ja.
Auch an Man- und Woman-Power, die wir unsererseits da so reingeben. Und ja, da heißt es jedes Jahr aufs Neue, Klinken putzen und Fördermittel über Stiftungen zusammenkriegen. Teilweise bekommen wir auch Spenden von unserem Publikum dann an den beiden Konzerttagen. Aber das deckt natürlich bei weitem nicht das, was diese Veranstaltung auch kostet.
Ja. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall eines der Leuchtturmprojekte sozusagen vom Jazzbüro ist. Und ja auch, Henk, du bist ja neben deiner Tätigkeit als Redaktionsleiter hier bei Jazz Moves mit deinem eigenen Unternehmen Heartbeat and Soul eigentlich in der Promotion tätig und machst ja auch für Jazz Moves oder dann auch für das Festival viel Pressearbeit und Promo. Und auch das braucht ja viel Zeit. Und auch wenn man wo Plakate aufhängen will, das kann man ja nicht einfach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion machen. Also kann man schon. Die hängen dann meistens nicht lange da. Aber das ist ja auch alles, sind ja auch alles Kostenpunkte. Und ich glaube, heutzutage wenig Dinge sind so teuer wie Werbung, die man machen will.
Genau.
Also, du kennst das ja aus all deinen Bereichen, in denen du arbeitest. Und auch fürs Festival spielt das ja eine große Rolle.
Genau. Also das Gute an dem Festival ist, dass es natürlich in Hamburg für viele gesetzt ist und das bekannt ist. Aber zu deiner Eingangsfrage muss man auch sagen, also der Fokus liegt ja natürlich erstmal, und das ist, glaube ich, das Besondere an dem Festival, dass wir versuchen, ausschließlich die Hamburger Jazzszene hier zu beleuchten. Das heißt, dass wir vor allem versuchen, neben natürlich ein paar gesetzten Größen wie die NDR Big Band, die eigentlich schon ja seit Jahrzehnten dabei ist und auch wirklich vom Publikum ja gern gesehen wird, dass wir versuchen, kleinere Bands eben mit auf die Bühne zu holen, die später, ne, dann auch auf größeren Bühnen oder auch mal auf dem Elb Jazz oder auf anderen großen Festivals zu sehen ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir eben diese Bühne bieten für die KünstlerInnen.
Das ist ja auch eine Art Promotion, ne?
Ja, halt total.
Für die Künstler. Also, und da hast du natürlich recht.
Du weißt ja selber, wie schwer das ist, am Anfang gerade mal ein großes Publikum zu erreichen.
Ja.
Und nicht nur, ich spiele jetzt in einem kleinen Club vor 30 Leuten. Das ist, hat energietechnisch, will ich jetzt sagen, das ist was anderes, aber es ist trotzdem genauso wichtig. Aber auf einer großen Bühne zu stehen, wo dann erstmal, wo man in so eine Menge guckt mit 1000 Leuten oder mehr, das ist schon einfach. Ich habe das ja auch mal gemacht, das ist schon was ganz, ganz anderes. Man hat da schon auch Ehrfurcht und ich finde, das ist cool, wenn man das so jungen Leuten, jetzt letztes Jahr mit dem Bennett Agger, der so...
Das war ja wirklich der Jüngste letztes
der Jüngste,
Jahr. Der hat bei Jugend Jazz einen Preis gewonnen.
Genau.
18 war er,
genau. Und da haben wir ihn kennengelernt und haben dann überlegt, weil er wirklich einfach herausragend schon spielt für seine 18 Jahre. Der hat jetzt erst angefangen zu studieren. Und wir überlegt haben, ihm dann eben auch eine Bühne zu geben beim Festival. Und ich weiß auch, er hat sich so herzlich bedankt, auch im Anschluss. Weil er hat sich natürlich gefreut, spielen zu können. Aber ich glaube, er hat dann auch erst, als er von der Bühne kam, gemerkt, was das eigentlich gerade war. Weil davor denkt man sich als Musiker natürlich, krass, irgendwie große Bühne, fettes Festival. Aber wenn du dann da stehst und auch wenn du das erste Mal da stehst, das macht ja mental auch was mit dir, weil du musst dir diese Bühne anders erschließen, du musst dir dieses Publikum anders erschließen und irgendwie ja den Raum auch spielen. Und das kann auch passieren, dass einen das so ein bisschen übermannt und man dann sich so ein bisschen zurückzieht. Und das dann aber auch lernen zu können und sich erspielen zu können und eben, wie gesagt, die Möglichkeit zu haben, auf so einer Festivalbühne einfach zu wachsen. Das ist so viel wert und es gibt ja nicht so viele Festivals mit so einer Bühnengröße, die da jetzt sagen, wir gehen gezielt auf eine bestimmte Szene und bieten hier eine Bühne. Und da ist das Jazz Open, finde ich, schon wirklich sehr herausragend, auch im Vergleich zu anderen Festivals, die
jetzt
ich kenne.
Jetzt das Beispiel Bennett, also wir haben auch noch Kontakt. So, das ist ganz schön, wenn man so ein bisschen verfolgen kann auch, was passiert mit den jungen Talenten oder wie geht es mit denen so weiter. Und ich glaube, das ist auch sehr besonders beim Jazz Open, dass wir diese Bühne auch immer wieder mal Nachwuchs Solisten oder auch Bands eben zur Verfügung stellen. Also auch öfter mal von der Hochschule Leute da haben. Vielleicht noch eins, also es sind nicht ausschließlich Hamburger Bands, das vielleicht noch, wir haben vielleicht auch mal ein, zwei Gäste von außerhalb.
Ja.
Wir werden bekommen relativ viele Bandbewerbungen tatsächlich jetzt. Das hat ganz schön angezogen in den letzten Jahren, seit ich hier beim Jazzbüro bin. Und das mit verantworte und auch von außerhalb. Also man merkt richtig, wie auch bundesweit und über Deutschland hinaus immer mehr Menschen auf unser Jazz Open aufmerksam werden, weil das ein besonderes kleines Festival ist. Ja. Also gerade in dieser Parkatmosphäre mit diesem Umsonst und draußen. Also da kommen teils Leute.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein...
Kommen Leute mit ihren Picknickdecken und werfen sich dahin und verbringen da den Tag und die Kinder tanzen vor der Bühne rum und manche Leute kommen ganz früh und sichern sich ihre Lieblingsplätze.
Wie man das kennt von deutschen Besuchern, da wird das Handtuch morgens um 7
Uhr. Das ist ganz schön, weil das ist auch so, ne, einerseits kommen natürlich sozusagen die Fans, die das Fest im Kalender haben, für die das auch ein Highlight ist in ihrem Musik- und Konzertjahr und wir erreichen aber auch damit eben ganz viele Leute, die von ihrem Glück da noch gar nichts ahnten, als sie einen Nachmittag im Park geplant haben und sozusagen zufällig darüber stolpern. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass sich sozusagen das Publikum so mischt.
Ja,
Das ist, glaube ich, wirklich das Besondere an erstmal dieses Umsonst und draußen, dass auch andere Leute kommen, die vielleicht sagen, ich kann mir so ein Elbjazz jetzt nicht leisten, es ist jetzt nicht mein Fokus, aber da gehe ich mal hin, lass einfach das auf mich einprasseln und immer wieder so, das muss ich wirklich sagen, über die Jahre hinweg, ich weiß noch, wie so eine pakistanische Familie kam, so, total nett und auch auf Englisch dann mit mir sprachen, hey, was ist das hier und darf man rein und dann hat die Leute so getanzt, also die ganze Familie und das fand ich wirklich schön zu sehen, dass ich glaube, solche Leute hat man dann nicht im Kopf, die dann auf einmal vor so einer Elektro-Jazz-Band dann stehen und sagen, geil hier und tanzen und finden richtig cool und informieren sich dann danach bei einem, was ist das hier eigentlich überhaupt? Die waren einfach im Park. Und ich finde, das sind ja auch tolle Momente, dass das eben genau eben offen ist und eben niederschwellig und jeder kann kommen und gehen, wann er will. Und ich glaube, das sieht man an dem Festival und an dem Charakter, dass es so zwanglos und offen ist. Und die Leute dementsprechend manchmal anders als das übliche Konzertpublikum, das wir jetzt hier, sag ich mal, tagtäglich oder wöchentlich einfach in Clubs und auf Festivals sehen. Ja. Und das ist bei uns, glaube ich, schon ganz, ganz anders. Also
ihr merkt, falls ihr jetzt als Hörer oder Hörerin noch nicht da wart, ihr seid herzlich eingeladen, letztes Augustwochenende. Oder auch die Menschen von außerhalb, auch die Menschen in Schweden, die wir vorher schon genannt haben.
Absolut.
So weit eine Reise nach Hamburg ist von Schweden aus machbar.
Absolut.
Wir freuen uns auf jeden Fall, euch da alle zu sehen. Ich werde das Festival auch wieder moderieren in diesem Jahr. Insofern freue ich mich da auch schon drauf. Und dann sehen wir uns einfach alle Ende August. Also Jazz ist ja durchaus eine Nischenmusikrichtung in Deutschland. Auf dem Musikmarkt, muss man sagen. Woher kommt denn eure Faszination, Liebe, Begeisterung, was auch immer, für den Jazz? Wie seid ihr denn jetzt eigentlich hier gelandet?
Und zwar hatten meine Eltern seinerzeit eine ganz nette Sammlung von Vinylschallplatten. Das ist ja jetzt wieder im Kommen auch. Und ich habe damals allerdings Klavier gespielt, also klassisches Klavier. Und habe eine Gary Mulligan-Platte gehört von meinen Eltern und habe dort ein Stück entdeckt, das ist dieses Prelude in E Minor und hatte da so einen Moment, ich war vielleicht so 8, 9 oder so und hatte da so einen Moment, komisch kenne ich irgendwie, aber das klingt ja jetzt mal ganz anders. Also ich kannte sozusagen das Chopin-Stück vom klassischen Klavier, aber eben nicht in so einer ja, frei gestalteten Versionen. Also ich hatte natürlich keine Worte dafür, aber ich erinnere mich an dieses, ach, das ist ja, so kann man das ja auch spielen. Das war für mich, ja, so ein besonderes Erlebnis, was da, glaube ich, auch meine Ohren für geöffnet hat. Mhm. Und es gibt bestimmt Leute, die viel nerdiger im Bereich Jazz unterwegs sind als ich. Aber meine Leidenschaft für Musik hat mich einfach schon immer seither begleitet, ob jetzt selber an Instrumenten oder einfach als Konzertgängerin und Clubbesucherin. Also ja, fühle ich mich da in verschiedenen Genres ganz wohl und finde in verschiedenen Genres auch tolle Dinge. Und ja, schließe da nur ganz wenig aus. Und so viel Jazz, wie seit ich im Jazzbüro bin, in meinem Leben auch live stattgefunden hat, war sicherlich mehr als in meinem Leben davor. Aber ich empfinde das auch als große Bereicherung.
Ja. Wie war denn vielleicht noch kurz dein beruflicher Werdegang vor dem Jazzbüro?
Ja, beruflich war ich erstmal woanders unterwegs, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit suchend als in einem kulturellen Umfeld. Habe ich Jura studiert und auch in einem großen Unternehmen danach gearbeitet und war da eigentlich auch ganz erfolgreich unterwegs und habe so über die Musik eigentlich meinen Weg zu dem zurückgefunden, wenn man so will, was mich schon immer sehr begeistert hat. Also ich hatte nochmal etwas spät berufen, mit Schlagzeug angefangen. Das passt super gut übrigens zu Klavier, weil es sind ja nicht nur beides Schlaginstrumente. Kleiner Nerd-Fact. sondern irgendwie haben die beiden Hirnhälften ja schon trainiert, dass Gliedmaßen so ein bisschen autark voneinander funktionieren. Ja. Insofern passt das ganz gut zusammen. Und wobei natürlich Schlagzeug ein sportlicheres Instrument ist, sage ich jetzt mal so, oder irgendwie körperlicher. Ja. Ne? So, aber genau, und ich hatte einen Raum hier im Frauenmusikzentrum, was ja auch in Altona weiterhin existiert, und bin da so in die Kulturarbeit mit reingerutscht. Mhm. War noch Zwischenstation, habe dann nochmal Kulturmanagement-Master gemacht, hier an der HFMT.
Ja.
Genau, und habe dazwischen, also nach dem Master, ein Kulturzentrum geleitet hier in Hamburg und bin dann vor 4,5 Jahren, also im Herbst 2020, im Jazzbüro eingestiegen.
Sehr schön. Spannender Werdegang auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. So, aber genau, ein bisschen mit Umwegen zu dem gefunden.
Improvisation.
Ja, was auch richtig gut zu mir passt, glaube ich. Ja.
Sehr schön. Und Henk, bei dir?
Bei mir war es ganz klassisch, ich habe Schlagzeug. Ich habe zuerst Blockflöte, da bin ich wirklich auch durch den Kurs geflogen als Kind. Hat die Lehrerin mich nicht weitergelassen, nur Quatsch gemacht. Und ich fand aber auch das Instrument bis heute kommt nicht mit klar mit dem Sound. Also auch wenn ich es heute noch meinen Kindern versuche vorzuspielen, ist relativ schnell klar, das ist nicht mein Instrument. Und dann ab 9 habe ich aber nochmal einen zweiten Anlauf genommen und habe Schlagzeug spielen dürfen und hatte einen Lehrer, einen ungarischen Schlagzeuglehrer, und der war sehr inspirierend. Also man muss das wirklich auch so nehmen, eher so wie man sich das vorstellt, so du musst das üben, ne? Also Minimum 15 Minuten am Tag, so oder so. Ich hatte damals nur so ein Practice-Pad und der hat mich wirklich ein Jahr lang getriezt. Ich hatte nie eine kleine Trommel oder ein Schlagzeug, sondern ich habe nur auf dieses Pad. Also kann man sich als Neunjähriger, ne, so, gar keinen Bock drauf. Und der war aber immer, hey, du musst üben und das machen. Und dann hatte ich nach diesem einen Jahr keinen Bock mehr und wollte auch schon aufhören, bin dann so kleinstadtmäßig zum Musikverein gewechselt und habe dann gemerkt, oh, ich kann viel mehr als die anderen, so, obwohl ich noch nie so richtig Schlagzeug gespielt habe. Da dachte ich, okay, vielleicht war doch nicht so viel falsch dran, und bin wieder zurückgegangen nach einem Jahr und dann habe ich wirklich 10 Jahre bei dem durchgehalten und das war halt ein...
An welchem Zeitpunkt hast du denn dann ein Drumset bekommen? Oder hast du 10 Jahre auf dem
gespielt? Nee, ich habe 2010, also ein Jahr später. Also mein Vater hat dann irgendwann gemeint, okay, er meint, er hat Bock drauf. Ja. Und ich meine, klar, das, egal, da gibt es schöne Geschichten dazu. Aber im Endeffekt ist dann nach einem Jahr dieses Schlagzeug, und das war auch wirklich sehr beflügelnd. Und ich habe dann mit diesem Lehrer 10 Jahre lang durchgehalten. Der hat mir immer super viel Material mitgegeben. Und diese Liebe zum Jazz, das hat er irgendwie, hat er wirklich auch durch Gary Mulligan Platten, also hat ähnlich, also der hat mir immer Tapes gemacht, da war Buddy Rich drauf und irgendwas. Und ich musste so Duo-Platten im Jazz dann spielen, ne? Wo ich immer, wo ist denn da der Schlagzeuger? Ich habe das natürlich früher nicht verstanden, dass es auch Duo-Platten gibt ohne Schlagzeuger. Also, hat er rausgefiltert und so. Immer so große Storys erzählt. Aber im Endeffekt hat er so dieses, hey, mach das, ne, das macht total Spaß. Für mich war dann irgendwie relativ, glaube ich, mit 16 war mir eigentlich schon klar, ich will Musiker werden. Aber dann habe ich mich witzigerweise hier in Hamburg an der Hochschule beworben, nur an dieser und bin auch nicht genommen worden. Was ich aber auch fair enough sagen muss, ich habe mir die Aufnahme Jahre später angehört, hätte ich jetzt mich auch nicht genommen. Aber aber man merkt ja so, wenn ich jetzt heute so Rafa Müller und andere Leute anhöre, das ist schon... Also,
du hast es nur einmal probiert?
Ich habe es wirklich auch nur einmal probiert. Dann hat es halt nicht geklappt, aber dann eben Musikwissenschaft. Und über dieses Musikwissenschaftsstudium bin ich dann über ein Praktikum an Warner Music gekommen. Genau in dem Jahr habe ich mit Neka gespielt. Neka, eine junge nigerianisch-hamburgische Sängerin. Und ich habe es dann auch noch geschafft in den Stadtpark, habe da auch vor Jean-Paul gespielt. Das war so quasi der für meine Musikkarriere der krönende Abschluss.
Und man weiß nicht, was noch kommt.
Ja, okay, aber bis dahin war das wirklich so für mich die Krönung und es hat auch super Spaß gemacht. Da waren mega gute Musiker mit am Start. Und dann habe ich aber eigentlich gemerkt, so, also dieses Muckertum und Musiktum, es ist nicht ganz mein Ding. Und zwar... also gar nicht so dieses Unstete oder wie auch immer, sondern einfach, wenn ich Musik mache, dann möchte ich es gerne mit meinen Freunden, Freundinnen machen und das machen, was ich gerne möchte. Mhm. Und als Mucker wirst du irgendwo eingesetzt und sagst, ja, drück mal die Akkorde oder spiel mal das. Ja. Und genau so. Und das musst du halt dann können und lieben und zu 100% gut machen. So, und das war nicht mein Ding. Das habe ich sofort dann gemerkt, so nee, also ich weiß... die Sachen, die ich anders machen würde. Und daraufhin habe ich dann mich für Warner Music entschieden. Und der Chef hat mich wirklich so von der Pike auf, so richtig so, wie führst du ein Telefonat, wie schreibst du eine E-Mail, wie sprichst du jemanden an, der legt zuerst auf, dann legst du das Telefon. Also so ganz elementare Dinge, aber es war so wirklich einer, der mir so wirklich so, du schreibst noch keine E-Mail, sondern du machst erstmal so Pressespiegel, also so mit der Schere Sachen ausschneiden, so wie das halt früher war. Und es hat echt Spaß gemacht, weil er auch ein Typ war, bis nachts mit jeder Band, also ich habe da im Rock-Department gearbeitet und man hing dann immer nachts im Logo bis 2 Uhr nachts und morgens um 10 Uhr waren wir wieder im Büro und das neben dem Studium 3 Tage. Und das hat dann aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht und daraufhin kamen dann die nächsten Schritte zu sagen, ich möchte es gerne selber machen und dann bin ich in Jazz gegangen und habe das Herr Bruder Herze getroffen von Warner Music, der gesagt hat, klar, mach doch mal und die haben mir alle Chancen gegeben und bin dann auch an Mücke Quinkart gekommen zum Jazzbüro und die haben auch gesagt, hey, promote doch das Festival, würde es uns einen Gefallen tun, ich habe genügend mit dem Festival zu tun und ja, so kam das. Das war alles so um dann ab auch während des Studiums schon und das, ich glaube so ab 2013, 15 so ging das dann also sehr in den Jazzbereich und ja, und seitdem, ich freue mich total, also das ist ja selten, dass man die Sache, die man wirklich liebt, dann auch in dem Bereich so arbeiten kann. Es gibt ja viele Menschen, die machen ihre Arbeit einfach nur fürs Geld und so und ich freue mich einfach so, dass es bis heute einfach so ein Job ist und für den kann ich auch brennen und für den bin ich auch gerne länger unterwegs oder sitze auch hier und schreibe die Stunden nicht auf, weil es einfach Spaß macht und weil ich denke, das ist cool und da lohnt sich.
Ich kann ganz interessiert gerade, er schreibt die Stunden nicht auf.
Ja, muss.
Sollst du eigentlich, ne?
Ja. Grob mache ich das auch, aber nein, aber das ist wirklich so meine Überzeugung. Ich finde das einfach für etwas, wofür man sagt, das ist wichtig, dass andere, also MusikerInnen, die hier wirklich viel unbezahlt arbeiten, wenn man da die Chance hat, für solche Leute, die für sowas brennen, zu unterstützen und zu sagen, hey, da kann ich was machen, ich weiß, wen ich ansprechen muss, der vielleicht das dann in die Zeitung nimmt, weil er sagt, das ist genau meine Art von Jazz oder meine Musik. Ey, das ist total super, wenn man danach einfach merkt, der Musiker kommt und sagt, hey, das Ding ist ausverkauft oder es läuft gut oder man kriegt irgendwie einen Slot im Fernsehen. Oder das sind wirklich dann, das ist so meine, also wie soll ich sagen, das ist so immer das, woran ich dann irgendwie am Ende des Tages dann mich freue, wenn sowas klappt.
Auch wenn wir alle natürlich sehr in dieser Bubble drin sind, ist es im großen Musikgeschehen in Deutschland auf jeden Fall gesprochen einfach eine Nische. Und in der Nische ist Sichtbarkeit mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht noch wichtiger manchmal, damit man irgendwie auch mal die Möglichkeit hat, das eigene Publikum vielleicht auch mal zu vergrößern, neue Zielgruppen zu erreichen. Und deswegen ist das natürlich wichtig, dass man die Möglichkeit hat, gesehen zu werden. Und da sind natürlich Medien und auch, ich sag mal, traditionellere Medien, Radio, Print, neben Social Media natürlich einfach wichtige Felder, die bespielt werden wollen, damit das Sichtbarkeit bekommt.
Hank hat das ja lange Zeit auch schon Freelance fürs Jazzbüro gemacht und seit diesem Jahr auch mit einer festen Stelle tatsächlich. Also das ist relativ neu. Hm. Also überhaupt.
Deswegen meine ich auch für mich.
Deswegen sind wir, wir sind jetzt als Team einfach auch stark gewachsen. Ich möchte fast sagen, Einstellungsvoraussetzung ist, dass man irgendwie schon mal ein Schlagzeug hat.
Klang auf jeden Fall so für mich.
Genau, das muss man dazu sagen. Also, hier, wir sind ja.
Wollen wir eigentlich mal kurz unser Team vorstellen?
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau.
Ob noch mehr Leute hier Stunden nicht aufschreiben.
Das müssen wir dann nochmal genauer erfragen. Also tatsächlich wollen wir ja nicht nur sozusagen der Prekarität und Selbstausbeutung von Musikerinnen abhelfen. Auch fürs Team ist nicht vorgesehen, dass das der Lebens- und Arbeitsstandard ist. Aber ja, also, wir haben Christopher Olesch, hat bei uns bummelig 2,5 Jahren seinen Bundesfreiwilligendienst gemacht, war danach noch im Minijob hier. Weil er gerade auch am KMM, wie ich damals, noch einen Masterstudiengang, also im Kulturmanagement, macht. Davor hat er einen Abschluss gemacht, einen Bachelor im Jazz-Vibraphon.
Mhm, Schlagwerk.
Also gehört also auch mit in unseren Schlagwerker-Club. Und jetzt zuletzt, seit kurzem, seit Februar, komplettiert uns noch Timon Scheuer, der für neue Förderprojekte eingestellt ist und spielt zwar nicht in einer Jazzband, aber auch Schlagzeug.
Nein.
Deswegen, ja, war das Lied, lag das auf der Hand, dass er hier auch gut reinpassen wird.
Genau, die Planen laufen schon hier für den Proberaum für das Schlagzeug, das wir hier nebenan stellen.
Nee, aber natürlich hat er auch noch andere Qualifikationen und er arbeitet jetzt neue Projekte, für die wir ja unter anderem auch erhebliche Erhöhungen unserer Fördermittel bekommen. Genau.
Kannst du zu diesen neuen Projekten schon, gibt es da was, was man schon sagen darf, möchte?
Ja, also ganz frisch sind wir ja jetzt raus. Sicherlich hat es der eine oder die andere auch mitbekommen mit dem Projekt Gage Plus. Also das ist eine Gagenförderung, also als strukturelle Unterstützung eben für die MusikerInnen. Es gibt ein paar Programme, die auf Veranstaltende abzielen und die unterstützen. Und das ist jetzt neu und sehr speziell, dass das für JazzmusikerInnen Gagen aufbessern soll. Und eben aus der Prekarität ein Stück weit raushelfen. Und das Ganze hat ein Volumen von 100.000 Euro, für was wir noch dieses Jahr in die Szene geben dürfen.
Toll.
Und das ist an sich mal eine tolle Summe, auf der anderen Hand ist natürlich auch, damit man das einordnen kann, warum, was ist denn mit den Gagen eigentlich da los? Gibt es verschiedene Erhebungen, unter anderem von der Deutschen Jazzunion, die haben da jetzt Bericht veröffentlicht, auch wie die Situation eben der Musikschaffenden und insbesondere der JazzmusikerInnen aktuell ist. Wir selbst haben da auch eine kleine Empirie hier in Hamburg zu aufgelegt und da lässt sich sagen, dass die allermeisten professionellen, nicht Hobby, professionellen JazzmusikerInnen pro Gig unter ungefähr zwischen 50 und 200 Euro Gage bekommen. Kurze Stille, um das wirken zu lassen, weil das ist schon massiv wenig.
Und man muss sich ja auch vorstellen, man spielt ja nicht jeden Tag im Monat oder nicht man wie, wie Menschen, nicht die angestellt Tag. Sind, dass man Montag bis Freitag, dass man fünfmal die Woche man irgendwie einen Auftritt hätte.
Man hat eine wahnsinnig lange Ausbildung absolviert und hat aus meiner Sicht, also da, ich fühle das auch ähnlich, wie Henk das beschrieben hat, also das unterstützen zu können, was ich für sehr wertvoll halte, jetzt nicht nur aus so einem, mag ja auch mal abgehoben klingen, ne? Aus so einem kulturellen oder künstlerischen Kontext, sondern auch für das, was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig ist. Und das sind Kulturmomente, wo man sich begegnen kann und gerade auch im Jazz, wo es viel darauf ankommt, wie man miteinander kommuniziert. Das ist einfach das Wesen der Musik, sich beim Improvisieren gegenseitig zuzuhören. Und ich glaube, das fehlt unserer Gesellschaft ja an vielen Stellen gerade besonders. Deswegen ist das für mich auch, ja, ein politischer Einsatz, wenn man so will, die Lebensbedingungen dieser Szene, der MusikerInnen, die uns da ganz viel geben, als Gesellschaft unterstützen zu können.
Ich glaube, man muss dazu sagen, auch vielleicht mal zur Einordnung von Hamburg, ich meine, Berlin gilt natürlich in Deutschland so als der Hotspot und ist immer natürlich noch so, dass Leute neben New York Berlin als Jazz-Hotspot sehen. Aber wenn wir hier alleine, und da lege ich jeder Hörerin mal nahe, auf den Jazz Moves Blog zu gehen, den wir ja betreiben, einfach mal in den Index schauen, wie viele Clubs wir haben, die wirklich, ich würde mal sagen, von einmal bis dreimal bis täglich Programm haben, das sind schon so, also ich habe es gestern gerade nochmal nachgeguckt, Minimum 15 Clubs, die eigentlich so ein bis dreimal Minimum Jazz in der Woche haben.
Ja, und dann noch die Reihen.
Und
die
genau, dann gibt es Reihen.
Die an verschiedenen Orten einfach.
Es ist, also wir sind, also auch in Hamburg, wir haben so ein wirklich wahnsinnig tolles Programm, Veranstalter, also eine Dichte, die sich auch mit Berlin total sehen lassen kann. Und ich glaube, das ist so dieses andere Momentum. Also wir haben hier Möglichkeiten, die Leute kommen auch und trotzdem kriegt dann eine Musikerin 50 Euro dafür, dass vielleicht eine Jam oder irgendwas eröffnet wird oder auch mal nur Hutspende. Das ist ja auch alles legitim. Aber
es ist übrigens für die HörerInnen auch nicht so, dass das in anderen Städten anders wäre. Es ist nicht so, dass in Berlin man immer 10-mal so viel verdient.
Da sieht es fast noch schlechter aus.
Genau, das muss man auch dazu sagen. Also wir sind ja auch wirklich in dieser glücklichen Lage, dass die Stadt Hamburg das auch sieht und sagt, aber auch dann zu sagen, diesen Fokus legt, so, wir wollen eine Kulturstadt, eine Musikstadt sein und das leisten wir uns, weil die Leute auch hierher kommen. Und das sieht man ja, wie du eingangs erwähnt hast, mit dass Hamburg eben als einer der attraktivsten Städte, touristischen Städte weltweit gilt. Das liegt auch daran. Also ich meine, die Leute kommen ja nicht nur wegen der Elbphilharmonie hierher, das kann auch sein, oder wegen der schönen Alster, aber eben auch wegen einem kompletten Programm, wegen der Reeperbahn, dass man weiß, da geht man hin und man hat einfach eine Auswahl an Clubs und sagt, ja, wenn das voll ist, dann gehe ich halt in den anderen. Das kann man mal in Oldenburg oder in anderen kleinen Städten suchen. Das ist, also das finde ich ja immer so eine, also wir sind hier wirklich nicht im Paradies, aber in schon einer super tollen Situation. Und wenn man dann aber diese Lebensverhältnisse der eigentlich, das ist ja der Beruf, Musiker, das dann trotzdem nicht funktioniert, dann will ich jetzt nicht den irgendeinen schwarzen Peter auf irgendjemanden schieben, aber die Preise sind gestiegen, das ist auch alles fair enough, das will ich gar nicht anzweifeln. Aber ich finde es wichtig, dass man das supportet. Und ich glaube, da ist es jetzt so ein Baustein.
Ja. Man sieht ja auch oft im Moment, es gibt viele Streiks. Bei Verdi wurde jetzt gerade sehr viel gestreikt für den öffentlichen Dienst, an den Flughäfen. Und das sind einfach Berufe, die anders organisiert sind. Und wir haben ja in der Covid-Zeit das große Problem in der Kulturszene auch bemerkt, dass es ist auch schwierig, Musikschaffende oder kunstschaffende Menschen in einer Organisation zusammenzubringen, weil es dann doch zu spezifische Ausrichtungen sind, die Personen haben. Aber im Prinzip ist das, was ihr jetzt auch mit dem Gagenfonds oder mit der Förderung macht, ist ja nichts anderes als Lobbyarbeit für den Jazz in Hamburg. Und wenn man, also klar, es gibt die Deutsche Jazz Union oder es gibt auch Pro Musik, das sind Verbände oder Interessensvertretungen für Musikschaffende oder eben Jazzschaffende in Deutschland. Und trotzdem braucht es vielleicht im Jazz dann auch mehr so lokale Netzwerke, wie eben das Jazzbüro Hamburg, die dann einfach noch punktgenauer in
eine dann eben kleinere oder städtische Szene gehen können.
Dass man das vielleicht ein bisschen einordnen kann, also die DJU ist ja der Bundesverband, der JazzmusikerInnen Interessen vertritt. Und demgegenüber, also wir hier als Jazzbüro Hamburg, vertreten nicht nur JazzmusikerInnen, sondern auch die Jazzveranstaltenden. Und das Thema Gagenförderung, das kommt jetzt auch nicht aus dem Nichts. Sie sind ja organisiert mit einem Trägerverein, dem ein Vorstand vorsitzt. Und wir haben zusätzlich zu diesem sozusagen als beratendes Gremium noch einen Beirat einberufen, der sehr heterogen aus ganz verschiedenen Szeneperspektiven sich zusammensetzt. Also von der jungen Musikerin bis zu veranstaltenden Perspektiven aus anderen Bundesländern haben wir da mit dabei. Haben mit denen die Bedarfe entwickelt, wo Förderbedarfe in der Szene am prekärsten sind oder wo die größten Hebel anzusetzen sind, um Veranstaltende, aber auch MusikerInnen gleichermaßen zu unterstützen. Also wir versuchen schon sozusagen aus beiden Richtungen zu gucken, weil es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, wir fordern die und die Honoraruntergrenze, a.k.a. Mindestgage, für MusikerInnen, die Veranstaltende ja gar nicht bezahlen können. Ja, ja. Das macht einfach für uns keinen Sinn, denn das bringt am Ende des Tages MusikerInnen auch nichts, wenn Clubs sterben, die sowas nicht bezahlen können.
Dann müsste man so ein Ticket zum Beispiel im Birdland musste dann halt am Abend 70 Euro kosten ungefähr.
So oder mehr. Und dann wird es wieder schwierig, dafür das Publikum zu finden, dass das bezahlen kann. Insofern ist das für uns sehr wichtig, die verschiedenen Perspektiven zusammenzudenken. Ja. Und das materialisiert sich eben auch innerhalb unseres Vereins in diesem Beirat, der diese verschiedenen Perspektiven bündelt.
Und ein Thema, das vorher schon mal kurz angesprochen wurde, ist dieser Jazz Moves Blog. Du hast gesagt, es gibt den Kalender online, wo man die Vielfalt der Clubs sieht. Kannst du noch mal kurz abstecken, was Jazz Moves, also ist der Kalender der Hauptpunkt von Jazz Moves oder warum sollte man unbedingt sofort diese Homepage besuchen? Jazz-moves.de.
Also man muss sagen, Jazz Moves ist ja entstanden, auch aus einer aus der Idee heraus zu sagen, wie können wir diese Musik für alle Interessierten greifbarer, sichtbarer machen. Und wir erleben ja schon seit Jahrzehnten, dass bestimmte Medien zurückgehen. Damals war es, als wir den gegründet haben, das war da der ausschlaggebende Punkt, dass die Welt zum Beispiel auch ihr Kulturprogramm sehr gekürzt hat. Die Mopo hat gestruggelt, die ja immer struggelt, aber damals ging das so wirklich stark los. Und wir haben gemerkt, naja gut, ich muss es wirklich gerade heute auch wieder mit einer Musikerin besprochen, was für Möglichkeiten hast du? Du spielst hier irgendwo in einem Club und was für Möglichkeiten hast du, dieses Konzert zu bewerben? Einfach, dass jemand, der Bock hat vielleicht auf einen schönen Abend, zu sagen, Mensch, ich gehe am Freitag raus, was machst du? Und dann kann ich jetzt so aus Promoter-Sicht sagen, naja, wir haben das Abendblatt, wir haben die Mopo, jetzt musst du nachdenken, NDR, Byte FM. So, das klingt jetzt schon, das ist ja schon was, aber wenn ich dann sage, jetzt Jazz, dann sage ich, ja, NDR hat ein Jazzprogramm abends, nämlich NDR Kultur, auch hörenswert, aber die Konzerte werden ganz hinten, mal ganz kurz, ja, dann spielt noch übrigens, dann kommt die Mopo, die jazzmäßig immer so skeptisch ist. Abendblatt muss jemand aus dem Jazz muss mit der Barclaycard Arena mithalten. Ja. Du hast drei Slots und irgendeinen Tagestipp, dann hast du die Beilage. Aber als Jazz da wirklich stattzufinden und dann, ich bin ja nicht Till Brönner, also der wird wahrscheinlich, der hat sein Plätzchen irgendwo sicher, aber muss als kleiner, aufstrebender Artist, muss man irgendwie gucken, wie komme ich denn da rein? So, und das ist auch schon mal, da für dich ein Sechser im Lotto, wenn du dann da drin bist.
Ja.
Und dann Byte FM, hat Jazzprogramm, macht aber keine Ankündigung. So, und dann, es wird immer dünner. Also es ist so krass, wie man dann merkt, und das geht ja anderen Kulturen auch so, Emo-Core, sonst irgendwas. Die haben dann ein Medium Und das war's. Und dann, und deswegen haben wir im Jazzbüro gesagt, hey, Jazz Moves soll eigentlich als Sprachrohr dienen, dass die Leute die Möglichkeit haben, so, ich will heute mal ein Jazzkonzert oder mal gucken, was läuft. Und dann haben die unseren Blog haben wir drei Kategorien. Das heißt einmal der Konzertkalender, wo wirklich jede Bar, also überall, wo Jazz stattfindet, findet man bei uns. Das ist eben nicht so wie andere große Konzertveranstaltungskalender, wo dann eben nur Knust, nur Dogs, nur St. Pauli Bahnhof oder wie auch immer drin ist. Sondern wenn es Café Deike was hat oder die Eckbar und da läuft was, haben wir das drin. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, wenn wir einen Kalender, wenn jemand reinguckt, wird er wirklich alles finden, was in der Stadt gerade Jazz spielt. Das andere ist dann, dass wir eben auch versuchen, mal über die Jazzplayer hier in Hamburg ein bisschen zu berichten. Also, dass wir sagen, hey, eine neue Platte kommt raus oder der Künstler, die Künstlerin XY hat was Tolles zu sagen oder was gemacht. Das heißt, da werden auch Interviews, Features auf der Seite sein.
Zur Clubgeschichte habt ihr, glaube ich, auch immer wieder
was. Zur Clubgeschichte, genau, haben wir auch was. Und zurzeit läuft gerade, das bereiten wir vor, auch zur Hamburger Jazzgeschichte. Da werden wir auch jetzt immer wieder Interviews lancieren, vorstellen, Leute interviewen, die die ganze Geschichte eben, also nach dem von Zweiter Weltkrieg bis heute hin mal skizzieren werden, weil das mache ich zur Zeit mit der Mücke Quinkert und auch der Heinrich Oehmsen.
Die auch schon bei uns im Podcast war.
Genau, und Heinrich Oehmsen, da versuchen wir einfach Leute, die Zeitzeugen waren damals in den Clubs, Onkel Pö und Co., wie sie alle heißen, das sind wirklich spannende Sachen und daraus sieht man dann auch diese Entwicklung dieser Stadt, wo wir heute sind, wie sich das entwickelt hat. Also das findet man alles auf dem Blog. Und wenn man jetzt, sag ich mal, das als abschließendes Wort, wenn man da sagt, oh, ich bin jetzt nicht so der Internetgänger, wir haben auch einen tollen Newsletter. Einfach eintragen, einmal pro Monat versuchen wir so the best of der Konzerte und der Inhalte des Blogs einmal kurz darzustellen. Da gibt es Konzertkarten zu gewinnen. Da ist wirklich, glaube ich, für jeden was dabei. Also da sollte man sich einfach mal eintragen.
Und einmal im Monat ist jetzt auch nicht so, dass man täglich damit zugespammt
wird.
Genau,
also
gespammt sowieso nicht.
Nein, aber das ist wirklich, das sehe ich auch, es wird auch super gut genutzt. Und das ist wirklich ein Tool, wo viele Leute einfach sagen, hey, einmal, dann sehe ich so, was ist aktuell gerade, was kommt im Monat. Und man hat einfach wirklich eine ziemlich einfache Chance, auch mal ein Ticket zu kommen oder mal einen neuen Club wie Mika Jazz Club zu sehen oder zu sagen, oh, Hafenbahnhof kenne ich nicht, aber cool, gehe ich mal hin. Ja. Oder,
und zusätzlich zu dem Blog und dem Newsletter ist zwar auch digital, aber auch in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, wird bei Jazz Moves jeden Tag auch der komplette Konzertkalender nochmal dargestellt. Auch das Jazzbüro hat eine Instagram-Seite, wo man über die aktuellsten Ereignisse informiert wird. Also auch für Leute, die vielleicht sich gerne in den sozialen Medien aufhalten, kann man da auch mal vorbeischauen und wird da eben auch genau informiert. Es gibt jetzt auch wieder die neue Rubrik mit den Tipps der Woche der Jazz Moves Redaktion, wo quasi immer drei verschiedene Konzerte nochmal extra gefeatured werden, wo es hier eine interne Abstimmung gibt. Und das ist natürlich auch oft genug sehr schwer, weil es einfach oft so wahnsinnig viele tolle Konzerte gibt. Ja. Aber das soll eben auch nochmal ein bisschen extra Promo sein in dem ganzen Hamburger Konzertgeschehen.
Total. Ja, und vielleicht auch Leuten mal einen Hinweis geben, die nicht ganz so orientiert sind wie wir, was so alles geht, was man sich vielleicht mal rauspicken könnte.
Ja.
So, und versuchen da auch mal verschiedene Clubs sozusagen zu zeigen, weil die Landschaft ja sehr vielfältig ist.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, vom kleinen Hafenbahnhof da unten an der Elbe bis zum Birdland als ganz alteingesessene, immer gute Adresse bis hin zum neuen Nika Jazz Club oder der Jazz Hall an der Alster. Also es gibt ja,
es gibt viel.
Nicht nur die Orte haben so eine Bandbreite von der Größe und von der Aufmachung und ihrem Publikum, sondern auch die Sounds sind wahnsinnig vielfältig.
Wisst ihr beide zufällig noch, was jeweils euer erstes Jazzkonzert in Hamburg als Zuhörerin war?
Puh.
Habt ihr da irgendeine Erinnerung?
Also das Erste kann ich nicht sagen, aber ich bin
eins der Ersten, an die du dich erinnern kannst.
Ja, Niels Henning Ørsted Pedersen im Birdland. War unglaublich gut.
Ja.
Ich meine sogar, jetzt muss ich überlegen, ob da wahrscheinlich jetzt die vom Birdland, die zuhören, werden es mir dann auch nochmal vielleicht korrigieren, sagen. Ich glaube, da war sogar Naura. Ich glaube, der war mit dabei, aber ich glaube, der Schlüter war am Vibraphon. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, das war das erste Mal, dass dann gesagt wurde, hier wird nicht geraucht.
Oh!
Und das war so, kam es in Birdland, da war natürlich echt miese Stimmung. Und es wurde auch mehrmals. Miese
Luft bestimmt.
Ja, das war so, es war packed. Die haben zwei Abende gespielt. Ich war echt froh, dass ich da Tickets bekommen habe. Ja. Und es war knallevoll und dann durfte nicht geraucht werden. Und das war, also der Künstler hat das auch dann nochmal gesagt, wir stehen hier, wir müssen spielen und ne.
Ja.
Also das war ein sehr, sehr geiles Konzert, ja.
Ja, mir ist es auch wieder eingefallen. Also ich glaube, das erste, an das ich mich erinnere, in Hamburg, also ich glaube, ich war davor schon mal in Moers tatsächlich.
Ja.
Da hat mich Kimmo Pojun total beeindruckt und Boge Wesseltoft damals. Ja. Also das muss Ende der 90er gewesen sein oder so. Irgendwie so kurz nach Mabi. Und in Hamburg. Moers Festival. Also so, es gibt sozusagen frühere Jazz-Erinnerungen. Ich habe ja in Lübeck Abitur gemacht und auch nicht immer in Hamburg gewohnt. Ja. Deswegen muss ich ein bisschen graben.
Ja.
Wo hat es in Hamburg angefangen? Ich glaube, das erste, an das ich mich erinnere, war Herbie Hancock, aber in der Leishalle, vielleicht hieß es damals auch noch Musikhalle, da mag ich mich jetzt nicht festlegen.
Ja.
Das
mit der Terry Lynn Carrington? Also mit, war das dieses Gershwin-Programm?
Das schlagen wir nochmal nach.
So
schließt sich der Kreis.
War mir ein bisschen zu teuer.
Dann haben wir uns nicht gesehen, denn es war ein Geschenk und ich saß verkehrt.
Ich war wirklich, ich weiß noch, ganz hinten oben und musste so hinter der Säule rausgucken.
Das war eine schöne Geschichte.
Ja, mega.
So schließt sich der Kreis.
Aber es war ein Mega-Konzert, was ich nicht wirklich richtig verstanden habe. Es blieb mir bis heute im Kopf.
Das sind doch die Besten, oder?
Also Gershwin so wurde irgendwann, Summertime soll das sein. Und
aber schon wieder weg.
Und schon wieder weg.
Baby Hancock kommt, glaube ich, dieses Jahr in die Messehalle.
CCR.
Ja, genau. Habe ich, glaube ich, ein Plakat gesehen im Sommer irgendwann, ja.
Und Mulatto habe ich gesehen, Astat Gimma beim Edge-Jazz irgendwann. Mhm. Also das war aber auch lange vor meiner Zeit im Jazzbüro. Der ist mir auch so, ja, das war so ganz besonders auch, fand ich.
In meiner letzten Podcast-Folge hatte ich gerade erst Hedwig Janko zu Gast, die ja sehr toll, finde ich, darüber erzählt hat, warum sie so gerne schon aktiver Teil auch der Szenegestaltung sein möchte und sich in der Jazz Federation und der Jazz Kitchen sehr stark engagiert. Sie war lange Sprecherin der Studierenden am Jazz-Institut hier an der Musikhochschule. Und einfach dieses Engagement von ihr ist sehr herausragend, finde ich, und sehr bewundernswert. Und eben auch der Verein Jazzbüro Hamburg gibt ja auch die Möglichkeit, dass Leute sich engagieren. Man kann auch Mitglied sein, ohne jetzt dreimal in der Woche hier im Büro einen Termin zu haben und zu Arbeitsaufträgen gebracht zu werden. Aber ich hoffe sehr, dass auch die Dinge, die ihr jetzt heute erzählt habt, also um was es hier geht und was hier passiert, dass das vielleicht nochmal den oder die ein oder anderen Hörer oder Hörerin dazu bringt, sich zu überlegen, ob man vielleicht hier Mitglied werden möchte. Also man muss
was
nicht
übrigens
zwingend
für 30 Euro im Jahr auch Schnapper. Sogar unsere prekären MusikerInnen, die bei uns Mitglied sind, schaffen.
Ja. Und man muss quasi nicht, man muss nicht selber musikschaffende Person sein, man muss nicht selber einen eigenen Jazzclub haben.
Man darf
haben.
Uns auch einfach so supporten.
Und eben
ab 30 Euro.
Genau, das würde ich gerne nochmal hervorheben. Auch dass das wirklich hier einfach für eine ganze Szene sozusagen stellvertretend ist.
Wir wachsen ja auch stetig und tatsächlich unter unseren Mitgliedern sind natürlich MusikerInnen, aber auch interessierte Jazzliebhaber, ne, die somit zu der Gründungsgeneration gehören, sind auch dabei. Aber eben auch Veranstaltende, also auch eben die Jazz Federation als Verein ist eben bei uns organisiert.
Ja.
Jazz Federation als, das kann man glaube ich sagen, größter, mitgliederstärkster Veranstalter in Hamburg, die auch sehr, sehr viel bewegen, in verschiedenen Reihen ja auch. Nicht nur, wo Federation draufsteht, sondern auch, wo Jazz Kitchen draufsteht, ist auch Federation drin. Mhm. Das ist ja ganz toll, was sie auch mit ganz viel nachgewachsenem Personal da irgendwie an Kuration leisten und an spannendem Programm so produzieren. Aber oder es Knust, die ihre Jazzhausreihe haben, sind auch bei uns Mitglied, bis hin zum White Cube in Bergedorf, Birdland, also ne, so die einige der genannten.
Genau.
Und wir wachsen stetig und wachsen weiter und kommt an Bord.
Auch über weiteren Zuwachs.
Absolut.
Genau, und also man kann ja auch sagen, also erstmal muss man kein Schlagzeuger, Schlagzeugerin sein.
Das ist wichtig, das muss man nicht
immer extra. Das ist immer schön, aber es ist keine Bedingung.
Genau, also wir können ja gerne auch über Sticks und irgendwas reden, aber es gibt ja auch Ehrenamtler, die uns helfen, auch bei Jazz Moves, also sowas ist immer wie, oder auch bei Jazz Open haben wir ja auch Leute, die auch dieses Festival möglich machen. Also ich meine, das sind ja nicht wie 4, 5 Leute, die das ganze Ding dann zum Laufen bringen. Da gibt es ja genügend, die dann auch am Infostand, die gucken, dass Spenden eingesammelt werden. Dass, also dass auch das hintenrum, was als so ein Festival, das ist ja so wirklich sehr auch kleinteilig. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, auch wer einfach Lust hat zu sagen, hey, mich interessiert das und das macht Spaß, der soll sich einfach mal melden oder wie gesagt, Mitgliedsantrag gibt es auf der Homepage. Also 30 Euro finde ich wirklich auch, da zahlt ja jeder fürs Handy mehr. Also pro das Jahr, ist, und genau, und 30 Euro pro Jahr ist wirklich, wirklich ein Witz. Und ich wollte auch nochmal sagen, wichtig ist für mich, warum machen wir das oder warum ist es auch unterstützenswert, dass, oder wie kam ich auch zum Jazzbüro, nochmal um die Frage vielleicht anders zu formulieren. Ich fand es immer wichtig auch zu sagen, das Schöne ist, wir arbeiten ja, für, oder ich möchte es nicht kämpferisch nennen, aber man arbeitet für eine schöne Sache und man kann das, glaube ich, wenn man vereint ist und eben zusammen das macht, kann man das viel besser erreichen und kann man auch Leute viel besser überzeugen, weil man sieht auf einmal, wenn das im Gespräch ist, um was es eigentlich geht. Und so wie Reka, ne, wie du es gesagt hast, dass es auch was sehr Demokratisches, diese Musik, und es genügend Studien übrigens gibt über Kultur, hat einen positiven Einfluss, auch auf psychologische Dinge, auch auf Bildungsdinge, auch auf zwischenmenschliche Dinge. Also zum Beispiel, wenn wir, kurzer Ausflug, Island und deren Musikbildung und dann daraus resultierend, was, wie die Leute untereinander sind. Das, also da gibt es auch Studien dazu, das belegt wirklich, in der Musik liegt sehr, sehr viel Gutes und deswegen werdet Mitglied, egal, also ich, da würde ich aber auch sogar sagen, ob in anderen Vereinen, aber es, also einfach aktiv werden und was machen für die gute Sache, das bringt einen, also merke ich immer von jeden Tag auf neun, das bringt einen wirklich positive Energie.
Ne, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, mich jetzt noch irgendwo zu engagieren oder so. Wie gesagt, man darf auch einfach so Mitglied werden und uns mit dieser Stimme, die so eine Mitgliedschaft ja repräsentiert, auch einfach unsere Zwecke zu unterstützen. Also denn ne, wir als Mittlerin zwischen der freien Jazzszene und aber eben auch Politik, Verwaltung hier in Hamburg, also sprechen natürlich mit starker Stimme, wenn wir auch Mitglieder stark sind.
Klar, auf jeden Fall. Also ihr habt ja jetzt auch sehr anschaulich in unserem Gespräch geschildert, eben was ihr vorangebracht habt und was auch das Jazzbüro schon vorher mit aufgebaut hat. Und um nochmal ganz auf den Anfang zurückzuspringen, es geht auf die Initiative von einer Gruppe von Menschen zurück, die ein Defizit gesehen haben und sich gedacht haben, okay, wenn das nicht für uns entsteht, dann müssen wir das selber machen. Und dass das jetzt in den 30 Jahren oder 31, dass das bis heute so zu sowas Großem und Tollem geworden ist und was ja auch die Jazzszene in Hamburg maßgeblich mitprägt und voranbringt, spricht ja schon für sich alleine und ist ja eigentlich die beste Promo für das Ganze nach außen, die man sich wünschen kann. Deswegen freuen wir uns einfach sehr, wenn so viele wie möglich von euch einfach vielleicht auch mal nochmal auf die Homepage gucken vom Jazzbüro Hamburg, von Jazz Moves Hamburg. Schaut euch da mal um.
Da steht natürlich auch noch mehr zu mehr Projekten, die wir noch machen. Genau. Also wir haben jetzt sehr viel über Jazz Moves und unser Jazz Open Festival erzählt. Aber ne, wir haben natürlich auch noch andere Projekte laufen und alle haben sozusagen das Ziel, das, was an vielfältiger Kreativpower in unserer Jazzszene hier steckt, sichtbarer zu machen. Ja. Ne, also ob das jetzt der Sampler ist, den wir mal rausgegeben haben alle 2 Jahre oder der Hamburger Jazzpreis, den wir übrigens dieses Jahr beim Festival verleihen. Also üblicherweise war das auch eine Kooperation mit dem AppJazz, aber da AppJazz dieses Jahr aussetzt, findet das jetzt bei unserem Jazz Open Hamburg Festival statt. Und da dürfen wir uns auch schon drauf freuen.
Sehr schön. Also schaut euch da um. Und wie gesagt, wenn ihr könnt und möchtet, freuen wir uns über Unterstützung und Mitgliedschaft und freuen uns aber auch einfach, wenn ihr beim Festival vorbeikommt Oder einfach Jazz in Hamburg unterstützt, auf Konzerte geht.
Geht in die Clubs.
Ja. Genau, das ist the main thing.
Spendet in die Hüte.
Und wir freuen uns, euch da zu treffen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja auch irgendwann mal eine Jazzbüro-Live-Performance mit 3 Schlagwerkern auf der Bühne. Wir lassen uns überraschen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit.
Danke.
Und bis bald.
Danke
für deinen
Besuch.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.